Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hey, Mr. Sandman. Ah, nee, war das falsch noch? Warte, ich habe leider aus Versehen die Person vertauscht. Kannst du ruhig so drin lassen, mein Gott. Santa Claus, gib mir deinen dicken Sack. Santa Claus, schüttel die Schneebälle heraus. Santa Claus,
ich weiß nicht, was Santa schlimmer Claus, ist, dass du singst, dass du versuchst
deine
zu singen.
Sahnestange. Ja, bitte?
Hast du gerade Sahnestange gesagt? Oh,
die kleine Sahne, die Flamme.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du versuchst zu singen oder dass du versuchst, ein Porno mit Santa Claus zu machen. Ich wusste nicht, dass du auf so ein Old-Guy-Zeug stehst, ne? Wo so ein bärtiger Mann seinen roten Ruprecht rausholt. Also
ich sag's mal so, ich bin mir absolut sicher, dass wenn ich jetzt auf eines der bekannten Formate oder Portale gehen würde, die ich nicht kenne, ich google schnell, X-Hamsters, Bang Bang, X-Videos, okay,
YouTube?
YouTube. Wenn ich irgendwo Santa Claus Porno eingebe, dann wird aber Rudolf Red Nose Reindeer so richtig Rudolf Red Nose Reindeer, das kann ich aber sagen. Ich wette, da gibt's eine ganze eigene Sparte von Videos, wo Männer mit weißen Bärten und lustigen roten Mützen sympathische kleine Weihnachtselfen ja,
wahrscheinlich ist auch Schneewittchen und die sieben Zwerge das Märchen, das am häufigsten als Gangbang-Porno umgesetzt wurde.
Oh Gott. Ich muss für meinen Teil zugeben, ich bin langweilig. Ich bin komplett langweilig bei so. Ich finde alles, was in die Richtung geht, also wo Leute irgendwie verkleidet sind und so, ist mir alles viel zu doof. Ich habe schon die absurdesten Sachen in meiner Jungsgruppe geschickt bekommen. Avatar-Porno, weißt du, wo sie so aus so Stelzen so 3 Meter groß als Navi verkleidet, er als Soldat. Ich denke so, Wer, oder es gibt ja auch diese ganzen, es gibt ja sogar eine Real-Life Simpsons-Porno.
Also,
nein,
oh,
Simpsons-Porno gibt's ja. Es gibt nicht nur die animierten, sondern es gibt sogar ein Real-Life Simpsons-Porno.
Dann so mit
wer
Gummimasken.
Hat denn jemand, ja, mit Gummimasken und so einem Scheiß. Wer kommt denn auf so? Also, wer sagt denn so, wow, ich wollte schon immer mal diesen glatzköpfigen 50-jährigen Atomkraftmitarbeiter und seine, naja, gezeichnete Partnerin beim Nageln beobachten. Ich verstehe es nicht rein, ich bin
aber
da raus.
Aber da muss man auch sagen, also so Fantasy-Porn ist doch in der, also das gab es doch schon in den 50ern. Ne, da war es dann die sexistisch wie Sau natürlich, aber da war es dann die liebeshungrige, was weiß ich, von Omega 5, der die Liebe beigebracht werden musste. Auf
der
Harte
musste
Tour,
die,
ne?
Vom starken weißen Mann musste die Liebe beigebracht werden. Ich war mal im Sexmuseum in Amsterdam, was genauso schmierig und dreckig ist, wie man es sich vorstellt, unweit von De Wallen. Ja, es ist eigentlich ein relativ kleines, schmales Gebäude mit, ich sag mal, einer Stunde ist man durch. Aber da ist wirklich alles, was an Pornografie über die letzten 150 Jahre gelaufen ist, ist da. Also wirklich so die allerersten Pornofilme so von 1895 oder was weiß ich. Weißt du, wo man so 30 Sekunden hatte und das hat irgendwie, die Kamera ist fast explodiert. Und dann wirklich so ein Typ, also das ist eins der spannendsten Ausstellungsstücke, kann man dann so drehen und kann sich diesen Porno angucken. Da steht halt einfach so ein Typ mit einer Pickelhaube und einem Kaiser Wilhelm Bart vor ihm eine geradezu abstrus behaarte Frau. Und die machen dann halt Sexy Time, aber sagen wir mal so, und dann haben die auch so andere Sachen, zum Beispiel, dass aus so einer Telefonzelle kommt zum Beispiel ein Spanner raus, also die läuft an der Telefonzelle vorbei und dann läuft da auf einmal halt, kommt da so eine Puppe raus, die so ihren Mantel aufmacht, mit Pimmel frei, aber so richtig schlecht. Ganz lustig.
Also ganz ehrlich, ich würde hingehen, wenn ich in Amsterdam wäre, ich würde hingehen, auch wenn es wahrscheinlich eine Touristenfalle und Touristen-App ist, aber ich habe gerade Sexmuseum Amsterdam gegoogelt und gucke mir die Bildersuche an. Es fängt an mit Bildern von Wachsfiguren von Marilyn Monroe über ein großer Saal, wo in der Mitte eine riesige Statue ist mit zwei Pandas, die ficken. Fortgeführt.
Okay, daran erinnere ich mich nicht. Vielleicht ist das ein Erweiterungstrakt oder eine Sonderausstellung.
Fortgeführt mit irgendwelchen römisch-griechischen Vasen, wo sowas aufgestellt ist. Und mein persönliches Highlight, worüber ich gerade sehr lachen musste, ist ein großes Becken, das aus Penissen besteht.
Ja, das Penisbecken. Davon habe ich Bilder gemacht. Ja, viele Jahre her. Das ist wirklich ein Becken, das aus Messingschwänzen besteht, und zwar aus Hunderten. Und im ersten Moment könnte das halt auch eine normale ornamentierte Verzierung Erfahrung sein. Ja. Und dann erst siehst du, dass es halt einfach Pimmel sind. Das
wenn man näher
so
kommt,
ist,
ne?
Das ist eigentlich ganz schön, genau. Was für den Familienfeier, was man so in die Mitte stellt und dann nach einer Stunde nimmt Oma die Lesebrille hoch und sagt, Sekunde mal, was ist das denn hier?
Ach, tausend ein Symbol. Gott.
Reini, wir wollen das alles nicht tabuisieren. Ich war, habe ich dir ja schon ein paar Mal im Rahmen dieses Podcasts erzählt, ich war mal in Pompeji, ne, und ne, die Stadt, die verschüttet wurde vom Vesuv, genau, vom Vesuv. Ja. Ich vertue mich immer mit Ätna und Vesuv. Und die pyroklastische Wolke hat ja alle Menschen dort entweder pulverisiert oder zu so Art Zementfigürchen gemacht. Ne? Die liegen da wirklich nur auf den Straßen rum. Es ist unglaublich. Und dann habe ich ja schon mal erzählt, weil ich komme gleich raus, dass dort auf die Straße Penisse gedruckt sind. Und wirklich die ganze Straße lang sind halt so ornamentierte Penisse auf der Straße. Und wenn du diesen folgst, kommst du ins Bordell. Und das Bordell ist komplett erhalten. Es ist komplett erhalten. Ein römisches Wohnhaus, relativ, ich glaube, zweigestockig, mit Einzelzimmern. Sogar die Betten sind erhalten, weil es damals halt Liegen waren, also aus Stein, wo man dann Stroh oder so Steinpodeste.
Ich glaube, das ist in Amsterdam in dem einen oder anderen wahrscheinlich immer noch so, weil du kannst dann, wenn der Kunde durch ist, holst du halt den Gartenschlauch, machst einmal alles sauber und wieder weg. Also immer wenn ich irgendwelche Dokumentationen von irgendwelchen Sexclubs oder so gesehen habe, sind auch alle Möbel dort immer abwaschbar aus Leder, so, also nichts, wo man Flecken hinterlassen kann.
Das war damals, glaube ich, auch das Ziel, dass man keine Flecken hinterlassen konnte. Und, aber ich meine damit nur, wir sprechen ja von einer Gesellschaft, die über 2000 Jahre nicht mehr existiert. Und trotzdem war es dort, also Prüderie ist ja eher eine Erfindung des Christentums. Ne, ja, damals war Prüderie eigentlich kein wirkliches Thema. Da hat man halt Schwänze auf die Straße gemalt. Und ich fand das aber auch irgendwie ganz... Also da wird dir erstmal klar, wie basal, ich weiß, ich bin ein erwachsener Mann, ich weiß, was Säugetiere tun und dass Menschen das auch seit 10.000 Jahren tun und so, aber da wird erstmal klar, wie basal Sexualität ist, dass es vor 2000 Jahren wie selbstverständlich auf eine Straße gemalt wurde. Und auch, man spricht immer über Prostitution negativ, positiv und ich bin auch kein Freund vom Menschenhandel. Ich bin aber auch kein Freund davon, es konsequent zu verbieten, weil das lässt sich halt nicht verbieten.
Nein,
das Ding.
Das
ist also Sexualität und da wird es immer einen Bedarfsmarkt geben und ich finde, man muss es reglementieren.
Ja, man muss halt ordentliche Bedingungen schaffen, ne? Nicht das Ganze irgendwie schwerer machen, sondern sicherer machen. Ne? Wenn sich Leute dafür entscheiden, diesen Job ausüben zu wollen, dass sie das frei und sicher tun können und nicht unter Zwang oder ähnliches. Also man muss, das Verbieten ist das Bescheuertste, was man machen kann. Also Prostitution verbieten ist total bescheuert. Das ist ja genauso wie harte Drogenpolitik auch total bescheuert ist. Ne? Also da gibt es genug Erfahrungswerte, die das zeigen, dass das halt nicht die Lösung von alledem ist.
Genau.
Was hast du da eigentlich gemacht in Pompeji? Also wie bist du, hast du Urlaub gemacht oder?
Ich war in der sogenannten Amalfi-Küste in Neapel, in Ischia unter anderem auch. Ischia ist eine vorgelagerte Insel, da waren wir noch ein paar Tage in Neapel. Und es ist eine wunderschöne Stadt, ein Moloch auch, ein riesiges Moloch, aber eine Stadt mit einer unglaublichen Geschichte, muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Unter Neapel ist zum Beispiel sind riesige Katakomben, die gebaut wurden, um den Kriegswirren zu entfliehen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, es sind sogar Aquädukte, oder nennt man das, wenn es unterirdisch anders ist, Viadukte sind Wasserstraßen, egal, jedenfalls riesige Wasserlösungen, die im alten Neapel verwendet wurde, die dann im Zweiten Weltkrieg umgemünzt wurden zu so einer Art Bunker und auch wo Tote aufbewahrt wurden, wie die Katakomben in Paris, und da kannst du durchwandern. Und Neapel selbst ist ein riesiges Moloch, da würde ich jetzt nicht so ewig bleiben, aber die umliegende Küste, die Amalfi-Küste, wo unter anderem unser geliebter Bud Spencer herkommt, und auch dort eine eigene Villa hatte, die man von einer Bootstour aus, mit der wir gefahren sind, sogar sehen konnte. Mhm. Kann man von da aus einen Tagesausflug nach Pompeji machen.
Ah, okay.
Der Vesuv, das ist wirklich beeindruckend, wenn du in Neapel bist, du siehst ihn, ne? Also du siehst ihn von der Amalfi-Küste aus, siehst du diesen riesigen Vulkan, der halt schon mal eine ganze, nicht eine Zivilisation, aber zumindest eine Generation in diesem Umkreis ausgelöscht hat. Da sind ja tausende Menschen gestorben an dem Tag.
Ja, aber das, ne, also das haben Vulkane aber so an sich, dass sie mal ausbrechen und häufig auch gerne Städte und ähnliches in der Nähe einfach mal platt machen. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Süditalien. Also ich glaube, dass das südlichste, was ich bisher in Italien hatte, war Rom. Eigentlich erstaunlich, weil...
Das ist wunderschön. Also ich weiß zum Beispiel diese Pizza-Story, dass man heißt, ja, Pizza kann man überall essen. Pizza kommt ja ursprünglich, angeblich ist sie in Neapel erfunden worden. Und du kannst in jeder kleinen Pizzabude, wo so eine Oma steht, die den Teig in ihrer Achsel formt, eine Pizza essen, wie du sie noch nie in deinem Leben zu dir genommen hast. Fast da das Gleiche so.
Ich fand Pizza in Rom und Venedig schon geil. Also mir ging es immer so egal, also fast egal, wo man da essen war, das Essen, also in Italien war das Essen immer gut. Also ich habe das, was ich in Italien an schlechtem Essen hatte, wäre woanders gut gewesen. Also, nee, wirklich. Also Essen in Italien war geil. Ich bin ja auch mal ein Stück mit dem Fahrrad durch Italien gefahren. Ich bin ja...
In deiner Giro d'Italia-Zeit, viele wissen das ja nicht, du bist der Beißer. Man nennt dich das Monster aus dem Windschatten. Reini, der damals die Tour de France 56, 57, 58, hat er immer das grüne Trikot getragen.
Nee,
ja,
aber
Reini, du bist eine Bestie auf dem Fahrrad.
Nee, aber ich bin mal mit dem Fahrrad von Salzburg durch Österreich über Villach, Udine und so weiter bis ans Mittelmeer gefahren.
Kann man sich heute nicht mehr wirklich vorstellen. Also heute ist ja selbst aufzufahren für dich eine Herausforderung.
Du bist ein dummer Wichser.
Ich bin mal mit dem Aufzug aus der Garage bis in den vierten Stock gefahren. Boah, war ich fertig.
Ja, Wahnsinn, ne?
Du warst, du warst mal noch fitter, als du heute bist. Formulieren
ja, tatsächlich.
So.
Das war ich wirklich mal. So eine lange Fahrradtour würde ich auch gerne mal wieder machen. Habe ich mit meiner Frau auch geplant, in Zukunft sowas mal wieder anzugehen, weil so Fahrradreisen, also man muss das mögen, ne? Aber das ist bei jedem Urlaub so. Am Strand rumliegen und nichts tun, musst du halt auch mögen. Würde ich mich zu Tode langweilen bei.
Das mag man gern.
Das kann man mal einen Tag machen, aber dann ist auch gut. Aber so mit dem Fahrrad eine längere Reise machen, fand ich immer sehr, sehr schön. Also vor allem ohne zu viel zu planen. Du fährst morgens irgendwo los und mittags so um 4 oder 5 guckst du mal, wo du abends landest, wo du hin willst. Und suchst dir dann da entweder ein Camping, also wir haben immer gezeltet oder, ne, da ist man mittlerweile aus dem Alter vielleicht auch raus, also auf Zelten und nass und kalt habe ich auch nicht so viel Bock.
Da haben wir jemals über Campen und Zelten gesprochen? Ich habe nur einen einzigen Zelturlaub in meinem ganzen Leben gemacht, mit meinem
Vater.
Ja,
wir haben darüber gesprochen und du sagtest, es war richtig, richtig beschissen. Und deshalb
also es war so beschissen, dass mein Vater hat an dem Tag seinen Bart verloren. So traumatisch war das. Wir waren zelten im Münsterland, glaube ich, irgendwie richtig, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der Aasee ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es der Aasee war. So 50 Kilometer von zu Hause. Wir haben so eine Vater-Sohn-Nummer geplant, okay? So wie in so Filmen, so weißt du, wie bei Yogi Bär, so eine Vater-Sohn-Nummer. So, ja, und hier habe ich schon die Forellen in meiner Jugend gefangen mit der bloßen Hand und dann haben wir die ausgenommen auf dem Feuer. Hat mein Vater halt nie getan. Weißt du, der hat seit er 12 war, hat er in seinem Jugendzimmer gesessen und Beatles-Schallplatten übersetzt und, weiß nicht, die hört zu korrigiert und so ein Scheiß. Das heißt, so diese Vater-Sohn, ich habe mal früher einen Baum gefällt, Nummer fällt eigentlich bei uns raus, aber wir haben versucht so zu tun, als gäbe
ja,
es das.
Ja, aber das ist doch bei ganz, ganz vielen so, oder? Dass man diesen, also es gibt ja auch in dieser Vaterrolle oder männliches Klischee oder wie man auch sagen kann, toxische Männlichkeit, bla bla bla. Ich finde diese Begriffe alle so zum Kotzen.
Toxisch? Ist das toxische Männlichkeit?
Wenn du wenn du diese Begriffe richtig definierst, wie das Patriarchat, bla 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 bla, dann ist das ja so, dass damit auch gemeint ist, also nicht nur, dass Frauen systematisch irgendwie unterdrückt werden oder sonst was, sondern auch, dass auch Männer darunter leiden, dass es ein falsches Rollenbild von Männlichkeit gibt. Ja, genau die Scheiße halt. Ne? Also sowas wie.
Aber Reini, wir sind doch Bilderbuchmänner. Ich habe heute Morgen, nachdem ich mich erstmal in einem Bergsee gewaschen habe, mein eigenes Feuer gemacht habe, ein Reh geschossen habe, das ausgeweidet habe, ein bisschen Fleisch gepökelt habe, ein bisschen gebraten habe.
In dem Blut gebadet, ne? Sonst kann man den Kadaver direkt wegwerfen, wenn das Blut nicht mehr warm ist.
Dann hält es ja nicht. Und ja. Weißt du, als ich das dann gemacht habe alles, da habe ich gemerkt, ich bin ein echter Mann. So. Das ist für mich wichtig. Das ist Teil meines Testo-Plans, verstehst du? Ja. Natürlich ist es Bullshit. Keine Ahnung. Rollenbilder sind sowieso am Ende Bullshit. Jeder kann sein, was immer er möchte. Obwohl ich auch zugeben muss, ich hätte mich trotzdem, also das sind Dinge, die in meiner Familie komplett fehlen. Und die, wenn ich mal Kinder habe, ich definitiv versuchen werde zu etablieren, über Traditionen gefreut. Weißt du, diese Tradition, dieses morgens die Krippe aufbauen am Weihnachtstag.
Ne? Ja, ja.
Von mir aus ist es die Weihnachtstradition. Aber vielleicht ist es auch dieses, einmal im Jahr, mein Sohn oder meine Tochter, fahren wir gemeinsam, nur du und ich, an diesen See und angeln da. Ich kann nicht angeln, aber scheiß drauf, dann angeln wir halt.
Die nächsten 30 Jahre lernen wir dort angeln.
So eine richtig entwürdigende Nummer, weißt du, ich kann das nicht und dann fängst du den Fisch und dann stehst du da und weißt nicht, wie du den umbringen sollst, hast du so auf dem Stein, dann fällt dem Fisch ein Auge raus, er lebt aber noch, alle kreischen, du trittst so mit dem Fuß drauf, das arme Vieh, da muss man das essen, aber ich weiß nicht, wie man es ausnimmt, dann brennt man es mit dem Ganzen.
Merkst du, er schmeckt nicht oder ist gar nicht essbar?
Ja, ist gar nicht essbar, so ein Graskarpfen, der irgendwie nach Schmodder schmeckt. So. Nein, also das Problem ist, hinter guten Absichten kommt ja oft Gutes, nicht Gutes bei raus. So, ne? Und mein Vater und ich sind halt an diesen See gefahren. Es war Hochsommer. Wir hatten uns ein Zelt, das er noch aus seiner Jugendzeit in den 70ern hatten, aus dem Keller mitgenommen. Klug, ohne zu überprüfen, ob es funktioniert. Natürlich, weil das wäre sonst klug gewesen. Weißt du? Dann erstmal anderthalb, zwei Stunden lang aufgebaut, Katastrophe, irgendwann halt feststellen müssen, dass offensichtlich es nicht funktioniert, dann halt so in so eine Art Loch reingekrochen. Vater hatte wie immer kein Geld dabei. Mein Vater ist legendär dafür, dass er einfach nie Geld dabei hat. Er hat auch früher meiner Mutter immer das Geld aus dem Portemonnaie genommen und selber mitgebracht. Völlig abstrus, aber nie Geld dabei. So. Das heißt, wir hatten noch kein Geld, um richtig was essen zu gehen. Dann haben wir abends da gesessen. Ich kann den genauen Ablauf nicht mehr erzählen. Mein Vater hat so laut geschnarcht, dass nebenan Holländer waren, die uns gegens Zelt gepisst haben. Die sind rausgekommen, der Mann hat die Hose offen.
Vielleicht waren die einfach nur besoffen.
Ja, er hat uns auch beschimpft. Ne? Dann am nächsten Morgen aufgestanden. Dann wollten wir Frühstück holen in so einem Markt irgendwie und dann habe ich aus so einer Pyramide, da waren so Sektflaschen gestapelt, habe ich so eine Flasche rausgezogen, ich war 10 oder so, ich fand das spannend. Und dann brach diese Pyramide zusammen, mein Vater musste, ich glaube es waren sogar noch Gulden,
Du warst schon früher dumm, okay.
280 Gulden oder so bezahlen und dann war er so wütend, dass er gesagt hat, wir lassen das Zelt jetzt da stehen und fahren nach Hause. Ich glaube das Zelt steht heute noch da,
das heißt,
wir sind einfach nach Hause gefahren.
Das heißt es war nicht am Aasee, weil am Aasee zahlt man nicht mit Gulden.
Richtig, ich glaube, es war Holland. Ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Jedenfalls, dann kamen wir nach Hause. Mein Vater hatte meine ganze Kindheit lang einen dichten Vollbart. Und meine Mutter, er hat gar nichts gesagt. Er ging nur ins Badezimmer. Meine Mutter sagte, was ist denn passiert? Ich sage, ich habe versucht zu beschreiben, wie scheiße das alles war. Wir waren von Mücken massakriert worden, hatten nichts gegessen, sahen total übernächtigt aus. Und als er aus dem Zimmer kam, hat er sich vor Wut den Bart abrasiert. Einfach so vor Wut.
Ich stelle mir das vor, so ganz ruhig. Jetzt nehme ich den Rasierer. Deshalb sehen die Männer in den Rasierfängen immer so grimmig aus, wenn die sich den Rasierhobel über die Wange ziehen. Die waren vorher campen. Ich weiß nicht, also ich muss campen auch nicht als Erlebnis haben. Also ich finde, also für mich ist campen eher Mittel zum Zweck. Ne? Also irgendwie übernachten und weiterkommen. Was ich nachvollziehen kann oder schön finde, das fand ich bei den Fahrradtouren auch, war mit so wenig zurechtzukommen. Ne, also irgendwie mit einem Taschenmesser eine Dose mit Ravioli aufmachen, die man irgendwie im Campinggeschirr dann kocht, den ganzen Scheiß futtert, spült, wieder zusammenpackt und weiterfährt. Das ist schon, also so wenig Komfort zu haben, kann auch reizvoll sein, weil man halt weniger hat, um das man sich kümmern muss.
Definitiv. Das finde ich beim Campen, finde ich jetzt genau, was du sagst, auch schön, dieser Gedanke, eine Radtour zu machen. Und dann, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, einfach mal eine Radtour machen, irgendwie fahren, sein Zelt aufbauen, pennen, fahren, Zelt aufbauen, pennen. So, finde ich auch ein ganz schöner Gedanke, wobei ich auch mir sicher bin, dass bei meiner Sissy-Haftigkeit mir nach einer begrenzten Zeit schon mein Kulturleben, also nicht im Sinne von Kino und Theater, sondern mir würde einfach ein Scheißhaus fehlen und eine ordentliche Dusche.
Weißt du, ja, also, aber dafür,
ich will halt nicht in eine Grube kacken. Ich bin fast 40, ich will das nicht.
Dafür gehst du halt dann irgendwann mal auf den Campingplatz, wenn du mal duschen
ja,
willst.
Ne? Ja, aber auch alles so unangenehm. Wobei, wenn du das als Reisemöglichkeit siehst und du gehst dann mal auf den Campingplatz und machst dich fertig und fährst weiter, okay. Aber das Modell, ich kenne Freunde von meinen Eltern, sind in meinen Urlaub gefahren, 30 Kilometer von zu Hause auf einen Campingplatz. Und da habe ich mich mal gefragt, so Digi, warum? Also du fährst noch nie, also du fährst eine Distanz mit deinem Auto, die du theoretisch mit dem Fahrrad machen kannst, fährst dahin, verbringst 4 Wochen lang in so einem öligen, schäbigen Caravan, in dem du dann in Chemiklo scheißt, in der Hitze pennst, hast keine Klimaanlage, wirst von Mücken gekillt, spielst dann abends Uno und trinkst Mischbier. Ich check's nicht. Also ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute ganz nervös werden und sagen, Bierlauber. Ich verstehe das Modell nicht. Also wenn Camping, dann halt ein geiler Campingwagen so, dann ist es aber irgendwie auch kein Campen mehr,
sondern du fährst dann mit einem teuren Hotelzimmer durch die Gegend. Also als wir hier in Finnland und so unterwegs waren mit unserem Bulli, waren wir auch auf einem Campingplatz, wo wir gepennt haben und da war irgendwie 3 Plätze neben uns, war so ein Nightliner, also so ein Tourbus. Wirklich, also wie so ein riesiger Reisebus, nur das war ein Wohnmobil. Von einer Person. Oder beziehungsweise von einer Familie.
Okay. Es gibt mittlerweile Lösungen für 2, 3, 4 Millionen Euro.
Ja, das Ding wird irgendwas in die Richtung gewesen sein, denn das war wirklich so groß wie so ein Nightliner, also wirklich so ein doppelstöckiger Bus, also so ein wirklich großer Bus, der da hingefahren wurde, der dann halt Stützen ausgefahren hat und der dann so zur Seite ausgefahren ist. Also quasi so ein Haus, der hat ein fahrbares Haus. Das ist ein Auto ein Wohnmobil, mit dem könntest du nicht durch Köln fahren, weil du nicht um die Kurven kommst in der Innenstadt. Krass. Wahnsinn.
Also der Einzige, den ich kenne, der sowas hatte, ist, wie heißt er denn hier? Stefan Mross. Der große Stefan Mross, der Trompeter der Volksmusik, gerade getrennt von seiner geliebten Partnerin Anna Karenia Mross, oder wie sie heißt. Die habe ich mal kennengelernt. Ich habe sie mal bei der Quizshow kennengelernt. Doch. Das ist der Ziehsohn von Karl Moik, wenn man so möchte. Ist ja auch egal. Ist ein netter Bursche. Wirklich, war freundlich zu mir. Musikalisch müssen wir jetzt drüber reden. Volksmusik ist nicht meins, aber er war freundlich. Ja. Und er war auch an dem Tag, wo wir uns trafen, ich glaube, es war in Baden-Baden bei irgendeiner Quizshow vom SWR, mit seinem Wohnwagen da. Und ich war so ein bisschen irritiert, sag, wie mit deinem Wohnwagen? Er sagt, ja, ist immer, wenn er auf Tour ist, er hat eine Wohnung, ich weiß nicht, München oder so, und er fährt halt, der geht wochenlang auf Tour und bleibt in diesem Wohnwagen. Und der hat mir den dann auch gezeigt, das war wirklich ein krasser Wohnwagen, also mit allem.
Okay, auf Tour ist das schon irgendwie witzig, wenn du mit so einem, aber ja, genau, also ich habe es gerade mal gegoogelt, Bilder davon, genau so ein Ding stand auch da auf dem Campingplatz.
Hast du Stefan Mross Wohnwagen gegoogelt?
Oder? Das kannst du gut, er scheint dafür bekannt zu sein. Wenn du Stefan Mross und dann W eintippst, dann kommt schon Wohnmobilpreis und so weiter. Das gute Stück hat gekostet, warte, was sagt Google, 440.000 Euro. Ein Wohnmobil für eine halbe Mille.
Ja, gut, aber sag mal so, ehrlich gesagt, ich würde das nicht ausgeben dafür, aber wenn ich mir ein Wohnmobil kaufen würde, würde ich mir auch eher so eins kaufen.
Da ist ein Fiat 500 in dem Wohnmobil. Du kannst in das Heck reinfahren. Das ist das Wohnmobil für Recht und Verfassung, ne, von der Foundation. Du kannst hinten, da geht eine Klappe runter und du kannst hinten mit einem fucking Fiat 500 reinfahren. Ist das Kit oder was?
Ja, ein bisschen so ist es. Also es ist ein bisschen wie bei Kit. So, du kannst hinten in die Foundation reinfahren. Ja, und aber für einen tourenden Krass. Künstler machte das aus meiner Sicht irgendwie Sinn.
Ja, wobei, also ja, verstehe ich schon, mit dem Ding, dafür hat man ja den Fiat dabei, ne? Wollte gerade sagen, mit dem Riesending willst du halt auch nicht nach Köln reinfahren, wenn du im Gloria spielst oder so. Aber das Ding, das parkst du halt außerhalb und dann lässt du hinten dann fuhrst du aus diesem Wohnmobil den Fiat 500 hinten raus und fährst mit dem halt in die Stadt. Aber die Inneneinrichtung ist auch krass.
Ja, also es ist wie ein fahrendes Hotelzimmer und das kann ich wiederum verstehen, weil in meinem Job jetzt, ich würde mir das nicht kaufen, weil dafür bin ich nicht der Richtige, aber in unserem Job, ich schlafe 4 Tage die Woche in anderen Hotels. Ich komme am Bahnhof an, dann fahre ich mit dem Taxi oder mit der Bahn in das Hotel, dann checke ich da ein, dann habe ich noch 2 Stunden Zeit, dann gehe ich zum Auftritt, dann gehe ich wieder in mein Hotelzimmer, am nächsten Morgen fahre ich weiter. Und das ist schon sehr portioniert. Ein sehr portioniertes Leben so.
Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man in allen Städten schon mal war, aber keine dieser Städte kennt, weil man kennt nur den Hauptbahnhof und die Location, in der man war und das Hotel eventuell noch und das war's dann. Das ist immer ein bisschen traurig. In der Hinsicht kann ich das verstehen, wenn man so sein Hotel und wenn man dann noch irgendwie seine Lebenspartnerin oder Kinder oder was auch immer noch mitnimmt, das ist natürlich sehr, sehr schön. Also dieses Leben, das du während der Tour hast, das habe ich ja so hart nicht, nur während irgendwie so Minkorrekt Blöcke laufen. offen. Ich bin ja jetzt gerade auch seit, ich weiß gar nicht, also seit ein paar Wochen unterwegs. Ich war zwischendurch mal eine Woche zu Hause in Ludwigshafen, aber irgendwie meine Frau mal besuchen, das ist mit, also ich glaube, das letzte Mal meine Frau besucht habe ich vor knapp einem Monat. Mittlerweile ist sie gerade mal für 2-3 Tage in Köln. Also ich hatte ja gestern mit Methodisch Inkorrekt den letzten Live-Auftritt vor Jahresende in Köln im Gloria. Es war sehr schön übrigens. Es gab Standing Ovations. Das haben wir auch nicht so oft. Aber wenn, dann ist schön.
Standing Ovations, Reini?
Ja. Ja, ja.
Das ist ja, das ist wirklich Wahnsinn, schön. Ne? Das gab es bei meiner Derniere gab es das auch. Das ist irgendwie ein besonderer Moment, ne?
Ja, irgendwie schon. Ne? Es muss nur ein fucking Arsch aufstehen, ja nix, aber, vorne.
Ja, man braucht immer Familie in einem Saal. Immer ja,
in
Familie.
Der ersten Reihe, ne? Dass die anderen das auch sehen, wenn da jemand aufsteht. Ne?
Genau, nicht das ganz hinten aufstehen. Bitte, wenn ihr bei einer Show seid und ihr wollt Standing Ovations initiieren, eigentlich ist doch auch schön für euch. Ihr habt Selbstwirksamkeit, weil ihr in dem Moment spürt, oh, ich habe hier was bewegt. Und der Künstler selbst freut sich halt über Standing Ovations.
Ja, das ist immer schön. Also gestern war dann auch ein schöner Abschluss irgendwie so im Gloria, dass dann so eine volle Hütte ist halt irgendwie nett.
Und am Abend vorher, nett, wenn ich das schon wieder. Am Abend vorher habt ihr mich ja noch besucht.
Ja, genau, weil ja in Köln, da habe ich den wundervollen Herrn Kosa kennengelernt.
Mhm.
Ein toller Mensch.
Das ist schön, dass ihr euch.
Das ist schön.
Das
ne?
ist ja Hass vereint. Das ja, habe ich schon gespürt.
Wir haben schon, also wenn wir mal eine Crossover-Folge machen, dann heißt die Bratwurst am Arsch, weil das beschreibt dann auch die Situation wundervoll.
Das freut mich sehr. Schön.
Du hast weil gar keinen Bock da drauf, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Naja, wir waren essen und ihr habt den ganzen Abend nichts anderes gemacht, als mich nachzumachen. Beziehungsweise er hat mich nachgemacht. Und zwar wieder wie so ein Perverser, wie er das bei Bratwurst und Baklava in Bielefeld damals auch gemacht hat. Basti hat Bock. Basti will jetzt was trinken. Basti,
dabei hat er noch die Hose hochgezogen. Und ich muss sagen, in dem Moment, als das passiert ist, war ich verwirrt, weil du plötzlich zweimal da warst. Das, also.
Was für ein mieser Lutscher du bist. Weißt du? Jemand, der so als Missing Link zwischen Orang-Utan und Mensch durchs Leben wackelt, dass der sich jetzt hier rausnimmt, einen Dicken zu markieren, unfassbar. Ich habe ja schon beschrieben, wie du über die Bühne läufst, Reini. Und dann habt ihr euch drüber aufgeklärt, wie anstrengend das ist, dass man immer hört im Hintergrund, wenn ich mich aufs Bett lege. Hier, Reini, hörst du das? Lieg auf dem Bett.
Ja, wenn man dich dann kaum noch versteht, weil du dich auf deine Earpods legst.
Oh, so stelle ich mir wirklich, so stelle ich mir vor, man hat Patchwork-Familie und die beiden Ex-Frauen treffen sich. So hat sich das angefühlt, wirklich. So eine Scheiße. Weißt du? Ja, Erika und Gisela, mit denen man jeweils 5 Jahre seines Lebens verbracht hat, haben gemeinsam den Hass auf Basti und der vereint sie. Weißt du? Das ist wie bei den Power Rangers. Wenn die beiden in einem Raum sind, dann können die sich verbinden zu so einem Mega-Roboter. Und das war wirklich so, wie ihr beiden da saßt und euch einfach, ich habe ja gar nichts mehr gesagt, ihr habt euch einfach 2,5 Stunden darüber ausgetauscht, was für ein kompletter Vollschwanz ich bin und was für eine Hölle das sein muss oder was für eine Hölle das ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja,
vielen
war schön.
Dank.
Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Grüße an dieser
Grüße.
Stelle.
Ja, ist ein guter Bursche, der Kosa. Ich war mir nicht so sicher, ob ihr euch verstehen würdet, aber
sehr gut.
Hat wirklich wundervoll ineinander gegriffen. Vielleicht machen wir dann diese Bratwurst im Arsch-Folge mal.
Ja, wir könnten auch mal sowas live machen oder so. Wir schauen mal.
Das wäre schön. Ja, das machen wir mal rein. Nächstes Jahr. Es sind so viele Türen für uns offen.
Ja. Es ist ja auch erstaunlich, weil wir sind, also ich bin mit Özcan so vom Alter her näher beieinander als mit dir. Ich dachte, er wäre älter, ehrlich gesagt.
Ja, man denkt, er wäre älter, weil er ja schon die grauen Schläfen, das dünne Haar, das stimmt.
Ja, und die Erfahrung, die Weisheit, die aus ihm spricht und so.
Die Weisheit, natürlich.
Apropos Alter, ich habe heute im Spiegel, jetzt höre ich mich an, als ob ich der Germanistik-Student wäre. Ich habe heute im Spiegel, wobei dann würde ich die Fatz lesen, oder?
Als du eine Bouillabaisse zubereitet hast, hast du, während sie leicht aufkochte, hast du mal in den Spiegel reingeblättert. Der war ja durch das Abo diese Woche sowieso da.
Nee, ich habe auf der Homepage, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, meine Frau hat es mir geschickt, einen Artikel.
Oh, Reini, jetzt kommt mir gerade die genialste Werbeidee, ey, ohne Scheiß.
Warte.
Du kennst doch diese schreckliche Kampagne, einer, der hört zu Hause hat. Kennst du das?
Nee.
Bitte, oh, Reini, doch, jeder kennt das. An jeder Straßenecke sind mittelalte deutsche Schauspieler, so Richtung Ulrich Nöten, sind plakatiert oder Christoph Meyer Herbst oder so. Und dann, wie sie so in so einem Zimmer sitzen, immer das gleiche eigentlich.
Ah,
so ein asiatisch eingerichtetes Zimmer. Ah. Und darunter steht dann einer, der hört zu Hause. Ich muss mich jedes Mal kaputt lachen, weil ich immer denke, so auf gar keinen Fall hast du dazu zu Hause, Digi. Hast du nicht. Du hast nur dieses Foto gemacht davon, dass du hört zu Hause hast. Aber du hast keine hört zu Hause.
Ich hab's gerade mal gegoogelt, einer, der hört zu Hause hat und die Bildersuche angemacht. Das sieht aus wie vom Computer, von einer KI generierte Bilder von verschiedenen Menschen, alle immer vor dem gleichen Hintergrund. Es ist immer ein grauer Hintergrund. Alle gucken auf die gleiche Art in die Kamera, haben irgendwie die Hände zusammengelegt oder die Arme übereinander oder so. Und unten rechts in der Ecke steht immer eine oder einer, der hört zu Hause hat. Also es sieht, ja. Aber
genau, ja, exakt so ist es. Es ist seltsam, aber ich habe gerade eine Werbekampagne entdeckt, Reini. Wie wär's, wenn wir ein Bild von dir machen, wie du so mit halb runtergelassener Hose in einem beschmierten T-Shirt mit so einem Burger in der Hand einfach so auf so einem 70er, 90er Jahre Computersessel sitzt, vor dir, keine Ahnung, es läuft Quake 3 oder so. Und dann darunter einer, der Blitz-Illo zu Hause hat. Wir könnten die Fiki-Fiki-Zeitschriften wieder hochbringen, Reini, indem wir dich einfach als Beispiel nehmen dafür.
Ich glaube, die braucht man in Deutschland nicht hochbringen, denn die Kunden dafür, habe ich, also ohne jetzt Vorurteile haben zu wollen, aber ich glaube, die Kunden von Zeitschriften wie Blitz-Illo oder ähnlichem oder härterem, also sagen wir so, die Kunden von gedruckter Pornografie, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, sind Fernfahrer, die irgendwie durch Deutschland fahren oder so. Weil ich habe noch nie irgendwo anders mehr Pornografie gesehen als an Autobahnraststätten oben links im Regal.
Das ist nicht ganz unwahr. Es gibt auf jeden Fall in relativ vielen Autobahnraststätten gibt es ziemlich fragliche Pornografie, vorsichtig formuliert, ja.
Also viel vor allem. Und vor allem nicht nur den Playboy, sondern wirklich so, das geht schon so in die Richtung Hardcore-Pornografie, wo dann Teile des Covers irgendwie von der Schutzhülle, die nochmal drin ist, abgedeckt werden. Ne, weil sie wahrscheinlich öffentlich so nicht gezeigt werden dürfen. Liegt das daran, dass unser Internet in Deutschland so schlecht ist und die im Führerhäuschen einen DVD-Player dabei haben oder so?
Ja, das ist einfach, das sind, wenn man ehrlich ist, sind es einfach Klassikerfreunde. Das sind Leute, die sagen, ich will das noch haptisch erfahren. Ich brauche noch so eine zusammenklebende Zeitschrift. Rein, ich kann es ja nicht genau sagen. Es gibt an Raststätten ja die skurrilsten Dinge. Früher gab es mal den Slip, der zur Rose geformt war.
Das ist die männlichste Form von Pappmaché. Der Slip, der zur Rose geformt war.
Du konntest dir früher, das ist kein Witz, an Raststätten Plastikrosen kaufen, wo die oben die Blüte der Rose ich habe es nur einmal gesehen mit Bild, also wo so ein Bild daneben war, so sieht's am Ende aus, mit irgendeiner Eulen, wo der Slip oben dann ein roter Tanga-Slip war. Also du musst dir nur vorstellen, welche Art von Beziehung oder welche Art von Frau musst du in deinem Umfeld haben oder wie muss es laufen, damit die Partnerin, die du hast, sich über diese Plastikrose für 9,99 von der Raststätte freut, wo dann am Ende als kleines Gimmick aus der Rose ein Slip wird. Das ist einfach, ich finde, das ist sehr spartig. Also da gibt's kein breites Käuferfeld. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, jeder vierte Bundesdeutsche hat das mal gekauft, so wie, keine Ahnung, streichzarte Butter oder so.
Aber das frage ich mich bei ganz, ganz viel so Schrottprodukten und so. Also bei so China, wobei China-Schrott ist auch ein Begriff, den man heutzutage eigentlich kaum noch benutzen kann, weil aus China mittlerweile auch deutlich höherwertige Hightech kommt.
Aber auch immer noch genug Schrott. Also
Reini,
diese ganze Rotze, also wenn du geh in Nanunana, Beispiel, wir haben ja letztens schon mal, glaube ich, Nanunana angeschnitten.
Ist das aus China? Ist das noch aus China?
Und du kaufst dir einen Aschenbecher, wo ein Kaktus ist in Penisform am Rand des Aschenbechers mit einem Sombrero aus und einem Schnurrbart. Und dann guckst du da drunter und dann fragst du dich, wer jemals auf der ganzen Welt hat gesagt, was diesem Raum noch helfen würde im Gestaltungskonzept, mein Feng Shui zusammenbringen würde, wäre dieser Aschenbecher mit dem Penis in Kaktus oder den Kaktus in Penisform mit dem Sombrero und der Wurzelbürste im Gesicht. Der fehlt uns hier noch. Das ja, kann man sich doch nicht ausdenken, Reinhard.
Ja, aber die Sachen, ist das noch made in China? Also ich glaube nicht. Ich glaube, da hast du mittlerweile eher, also mehr, weiß ich nicht, Bangladesch, Vietnam oder sonst was. Also ich glaube, also diese, wobei, wenn ich gerade drüber nachdenke, diese kleinen Linsen, die wir für die Show geholt haben, die sind auch noch aus China. Aber ich glaube, dass das bei Vibe nicht mehr so viel ist. Ich glaube, das hat sich verschoben. Also ich weiß zum Beispiel, dass als ich in Indien war, mal für die Uni halt, ich war ja zweimal als mit einem Forschungsaufenthalt in Indien und da habe ich mich mit meinem Prof damals unterhalten und der meinte, als er halt jung war, war China so, wie heute Indien ist, von der wirtschaftlichen Entwicklung her. Ne, und ich glaube, es ist mittlerweile so, dass Indien auch als Wirtschaftsmacht immer stärker wird, weil sie halt unter Menschen ausbeuten.
Es gibt mehr.
Und die halt unter sehr, sehr fragwürdigen Bedingungen produzieren können und wir das als Konsumenten oder nicht nur wir, auch dann der chinesische Markt oder andere Märkte das halt einfach hinnehmen. Na, also gerade im Bereich Kleidung, also in Indien wird ja ohne Ende also Kleidung hergestellt unter menschenunwürdigen Bedingungen und wir nehmen das zum Großteil in Kauf und jetzt nicht nur, wenn wir bei Kick irgendwie ein T-Shirt für 1,50 einkaufen, wo sich jeder fragen kann, so wie kannst du für 1,50 € ein T-Shirt oder sagen wir für 5 €, wie kannst du für 5 € unter menschenwürdigen Bedingungen Stoff färben, zusammennähen und verschiffen und dabei noch Gewinn machen und alles. Also, dass das nicht möglich ist, sollte jedem klar sein. Aber auch bei Luxusmarken, bei teuren Sachen, nur weil die Sachen teuer sind, heißt das nicht, dass die unter besseren Bedingungen hergestellt wurden. Das bedeutet einfach nur, dass die Leute, die die Scheiße verkaufen, mehr damit verdienen. Wirklich faire Kleidung zu kaufen, ist schwierig. Also das ist nicht so einfach. Jetzt könnte man sagen, es gibt doch 1001 Label, die sind aber fast alle für den Arsch.
Das ist so, ne? Das
ja.
ist, also,
die sind fast alle für den Arsch, die Label.
Man muss eigentlich so im dritte Weltladen so, was Mutti selbst geklöppelt hat. Und da, selbst da weißt du nicht, wo die Wolle herkommt dann, weißt du? Also ich glaube, Kleidung ist wirklich ein großes Thema mit
also,
großer...
Wenn man nachhaltige oder gute Kleidung kaufen möchte, gibt es in Deutschland tatsächlich einen Laden, wo man hingehen kann, Manomama.
Manomama.
Manomama. Ja, der Name ist ein bisschen komisch. Das ist
klingt ein bisschen nach einer schiefgegangenen Metalband.
Nee, nicht ganz. Das ist, also Monomama ist von, heißt sie
Monomama, nicht Manomama.
Warte, Manomama, so. Manomama. Manomama.
Manomama.
Genau,
okay.
Manomama ist von, ich glaube, ich vergesse den Namen immer. Ich meine, es war Simone Trinkwald oder so, warte mal.
Was? Simone Trinkfest? Was? Sekunde mal jetzt.
Nee, ich weiß nicht mehr, wie die Gründerin davon heißt. Sina Trinkwalder heißt die Gründerin davon.
Ist aber ein süßer Name, Sina Trinkwalder.
Die halt nachhaltig...
Ich kannte mal eine Sina Sonnenstuhl, aus meiner Sicht immer noch der beste Name aller Zeiten. Sina Sonnenstuhl. Sina Sonnenstuhl, finde ich ein cooler Name. Wenn du schon Sonnenstuhl heißt, musst du auch Sina vorher heißen.
Ja, das ist so wie Axel und Schweiß, ne? Aber hier, Sina Trinkwalder hat den Laden, ich glaube 2010 oder so, gegründet und hat als Ziel nicht Gewinn gehabt, sondern ein ökosoziales Unternehmen, das halt wirklich nachhaltig produziert, die Leute ordentlich bezahlt und so weiter und so weiter. Hat mittlerweile, ich glaube, 120, 130 Angestellte. Und produziert glaube ich auch in Deutschland unter halt ordentlichen Bedingungen und ist möchte in erster Linie Kleidung produzieren, die halt keine Massenproduktion
fair
ist.
Fair zubereitet wohl.
Halt ordentlich hält, ordentlich geschnitten ist und so weiter und so weiter. Hat natürlich den Preis, dass die Sachen auch teuer sind oder teurer sind. Ne? Da kannst du halt kein T-Shirt für 10 € produzieren. Aber das Ganze, also kann man sich gerne mal angucken, ist keine bezahlte Werbung oder so, gibt schon ewig. Die hat, glaube ich, sogar mal ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen. Für den ganzen Rotz.
Okay. Ja. Okay, also Respekt. Ja, das ist ja gut, wenn man sowas macht, aber es ist wirklich, glaube ich, in der Modeindustrie. Ich weiß, dass G-Star. Jeansmarke, dass die nicht in Billiglohnländern produzieren, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber sonst auch die ganz großen Calvin Klein, Tommy Hilfiger etc.
Alle.
Verrückt leider eigentlich, ne?
Ja, es ist, also es ist eigentlich, es, also es ist traurig, weil wir machen das ja mit. Ne? Also wir sind dafür ja unter anderem mitverantwortlich. Es gab auch, also der, das Schlimmste in dieser Richtung ist der Konzern Shein. Habe ich vorher noch nie von gehört. Habe ich von gehört, weil diverse YouTuber darüber mal Videos gemacht haben.
Shein.
Shein. Also schreibt sich, warte mal, schreibt sich S-H-E-I-N. Also Shein. Das ist halt so, also die machen, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Herrenmode machen. Das ist nicht Fast Fashion, das ist Super Fast Fashion. Das, super ist qua- fast, das, das ist quasi.
Von Embryos, nicht von Kindern geknüpft, von Embryos. Nee, das, produziert. Ja,
nee, das ist quasi Mode, die. Das ist Mode à la AliExpress quasi. Das ist wirklich so billig produziert, wie es geht, bis es knirscht. Ne, so ein Kleid für 15 Euro oder so. Oder für ein Kleid für 13 Euro, also wirklich, bis es nicht mehr geht, die klauen Designs von kleinen Designern einfach und produzieren die ohne Ende und wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen. Also Shein ist, sagen wir so, das ist der Teufel.
Der Teufel, das ist okay. Der Teufel. Ich wollte auch, Lucy wollte auch gerade der Teufel sagen. Ja,
der Teufel. Und bitte verklagt uns nicht.
Wenn dann nur mit billigen Anwälten, bitte. Das wäre nett, wenn ihr die billigsten Anwälte habt, die man sich vorstellen bitte. Kann. Ich war, ja, ich, also, es, aber da, also die Heute Show hat letztens ein ganz gutes Skit darüber gemacht mit Martin Klempner, wo er Google-Halbwissen, also es ging darum, dass er mit seiner Partnerin im Supermarkt ist und dann will sie irgendwie Weizenkleie kaufen oder will ein Brot kaufen. Dann sagt er, ja, da ist Kleie drin, das kann der Körper gar nicht verarbeiten. Und dann kauft sie irgendwie das nächste Brot, dann sagt er, ja, das ist Genmais, der ist in China, ist der gezüchtet und dann das nächste, dann will sie einen Fisch kaufen. Nein, der ist doch aus und weißt du, dann geht es immer weiter und weiter. Dass es faktisch in dem gesamten Supermarkt kein einziges Produkt gibt, das man kaufen kann, guten Gewissens. Weil in jeder Art und Weise irgendeine Art von Belastung dabei ist. Natürlich ist dir klar, dass wenn du, keine Ahnung, wie heißt diese, ich glaube, ich darf die Marke nicht sagen, Wilhelm Branden Potsdam, egal, diese Billo, na, scheißegal, es gibt doch diese Billo-Marke im Supermarkt, in vielen Supermärkten, Wilhelm Brandenburg heißt es, glaube ich. Was so Fleisch ist, der Kategorie 4.
Ah,
also ja. Da spricht man schon nicht mal von Mastbetrieb, sondern einfach, da bin ich sicher direkt. Also da wird wirklich drauf geachtet, dass sie leiden. Und dann siehst du irgendwie die Jagdwurst 200 Gramm für 90 Cent oder so. Bei den Nummern weißt du halt, dass du ein Verbrechen begehst, wenn du das konsumierst. Du weißt einfach, es ist falsch. Ja. Also das kann unter diesen Umständen. Aber bei, keine Ahnung, Weizenkleie oder bei einem bestimmten Brot, wo irgendwas drin ist, du hast schon heutzutage das Gefühl, dass durch das umfassendere Wissen, das wir haben, über diverse Dinge, also irgendwie, wie soll ich es nennen, also dass wir ja viel mehr
Produktionsketten kennst.
Produktionsketten, viel mehr, die hast du ja vor 60, 70 Jahren gar nicht gekannt. So, weißt du, und heute kennst du die Produktionsketten. Vor 60, 70 Jahren
waren die auch anders.
Stimmt, da waren sie auch anders, richtig, das stimmt, aber du kennst sie heute und du weißt es und weil du es weißt, ist es fast unmöglich, dich in irgendeiner Weise, wie soll man das denn nennen, biologisch verträglich oder ökologisch verträglich zu...
Also du musst da wie bei allem anderen auch, du musst einen Weg finden, der für dich okay ist, du musst damit klarkommen. Und du musst sagen, ich kann damit leben, dass, weiß ich nicht, dass ich hier irgendwie die Eier kaufe, die halt, was weiß ich, nicht Bio oder sonst was sind, weil anders kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten. Du kannst aber nicht auf alles achten, weil dann kannst du tatsächlich gar nichts mehr tun. Ich finde auch nichts ätzender, also wirklich, mich kotzt kaum etwas mehr an, als Leute, die aus einer, von oben herab mit einem moralisch erhobenen Zeigefinger dir irgendwie sagen können, wie kannst du das machen, wie kannst du dies machen, weißt du denn nicht, bla bla bla. Das, also diese Herangehensweise, die kotzt mich unglaublich an. Ich finde es vollkommen okay, wenn irgendjemand ankommt und sagt so, sowas sagen würde wie, hier, ich habe gerade gesehen, ne, die, was weiß ich, du hast nicht die Eier aus Bio, also ich kaufe auch immer Bio-Eier, aber ich kann auch jeden verstehen, der irgendwie sagt, mir ist das zu teuer, ich kaufe nicht Bio-Eier, ja, aber, oder so. Ne?
Das finde ich zum Beispiel, da bin ich zum Beispiel wieder kontra, wo ich so denke, Bio-Eier sind für mich ein extrem gutes Beispiel, wo die Relation von den Mehrkosten und dem, was du damit bewirkst, schon sehr, sehr, sehr extrem ist.
Ja, das,
also Bio-Eier, was kosten ungefähr das Doppelte? Und wir sprechen jetzt von Euro 80 mehr, zu 3,50 Euro oder sowas.
Ja, die kosten aber mehr als das Doppelte. Ja, das ist in der Position, in der wir gerade sind, ist das nicht so schlimm. Ne? Da ist das nicht viel Geld. Aber für jemanden, der irgendwie, was weiß ich, noch zwei Kinder zu ernähren hat oder eine halbe Familie und weiß nicht, wo eh das Geld gerade knapp ist, ne, da kannst du dann überlegen, ne? Ist es dir tatsächlich wichtig, dass du den 10er-Pack Eier, dass das die Bio-Freilauf irgendwas Eier sind? Oder hast du lieber am Ende des Monats noch 5 Euro mehr auf dem Konto, wenn du mit deinem Kind draußen bist und dem vielleicht eine Kugel Eis mitnehmen möchtest?
Die Argumentation gilt ja immer und das ist ja auch wichtig,
natürlich,
zu sagen.
Ja, natürlich, die gilt auch immer. Deshalb sage ich ja.
Aber,
ne? ich
finde, aber bei Eiern finde ich zum Beispiel anders als bei anderen Dingen. Also beispielsweise Bio-Hähnchen so. Ich weiß, dass jetzt auch Leute schreiben, ja, gibt es auch billiger und so, aber ich wollte Bio-Hähnchen im Bio, bei einem Biometzger kaufen, so 1 Kilo schweres Hähnchen für Freunde zubereiten. Und ich glaube, oder 1,5 oder so, und die haben zusammen über 100 Euro gekostet. Und das ist nicht stemmbar für eine Familie mit 2 Kindern.
Nee,
oder
ist
so.
Es natürlich nicht. Also das ist für fast niemanden stemmbar. Beziehungsweise da muss man dann schon wirklich das wollen und ist auch okay, wenn man es will, ne? Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht wollen. Und auch bei kleinen Beträgen, ich würde das nicht mal vom Betrag fertig machen. Man weiß nicht, wie die Umstände der einzelnen Leute sind und ich finde es ätzend zu urteilen, von außen her, also einfach von schon gar nicht von oben herab oder sowas von außen zu beurteilen. Deshalb ist es ja, also deshalb meinte ich ja gerade, wenn du für dich damit klarkommst und du weißt, unter welchen Bedingungen das ist und das für dich okay ist, dann ist das okay. Ich finde es super ätzend, wenn man anderen Leuten vorschreiben möchte, was denn moralisch richtig ist und was moralisch nicht richtig ist. Natürlich kann man darüber reden und diskutieren und aufklären, wenn Leute das bewusst nicht wissen. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jemand, der ein 10er-Pack Eier kauft für 99 Cent, dass der nicht weiß, dass das halt unter nicht ordentlichen Bedingungen entstanden ist. Ne? Aber ich finde es trotzdem falsch, jemanden von außen moralisch zu verurteilen, weil er eine Entscheidung trifft, weil man ist halt nicht in dem Leben dieses Menschen drin.
Ja, und am Ende muss natürlich der Gesetzgeber, finde ich, auch immer eine Fürsorgspflicht haben. Und wenn wir weiterhin also Landwirtschaftsministerium etc. haben, wo die Industrie halt, nennen wir es mal, einen Fuß in der Tür oder im Arsch haben, dass sowas wie konzentrierte Massentierhaltung, wie Batteriehaltung, ist es mittlerweile verboten? Ich glaube nicht. Es ist nicht komplett verboten. Es gibt irgendwelche Regularien, die dann irgendwie aus einem DIN-A4-Blatt Lebensplatz 2 DIN-A4-Blätter gemacht haben, aber eigentlich müsste rein der Gesetzgeber hingehen und sagen, das ist nicht tiergerecht. Punkt. Das Massentierhaltung von Schweinen ist nicht tiergerecht. Massentierhaltung von Hühnern in solchen Boxen, die nie das Tageslicht sehen und am Ende zum halben Hähnchen verarbeitet werden für 3,50 Euro, ist nicht tiergerecht.
Ja,
das darf es nicht geben. So.
Ich habe
warum
mal,
wird es nicht komplett verboten? Warum nicht?
Ich habe mal ganz kurz geguckt. Legebatterien sind tatsächlich in Deutschland seit 2010, in der EU seit 2012 verboten. Ne? Die Hände in konventionellen Käfigen Legebatterien zu halten. Aber da muss man jetzt, da muss man aufpassen, denn nur weil es verboten ist, diese Tiere in Legebatterien zu halten, heißt es nicht, dass die alle auf einer grünen Wiese durch die Gegend rennen. Denn, wenn man mal guckt, daraufhin entwickelte die Industrie sogenannte ausgestaltete Käfige. Die sind seit dem 1. Januar 2021 verboten. Die waren also auch nicht viel besser. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die auch verboten sind, dann wird halt, es wird immer nur so weit an der Schraube gedreht, bis es gerade wieder legal ist. Ne? Also,
genau.
Da gibt's eine Super Size Me, hast du gesehen, oder?
Ja.
Den ersten Teil. Kennst du den zweiten Teil davon?
Leider nicht, nee.
Bei Super Size Me 2 geht Morgan Spurlock hin und macht ein Chicken-Restaurant auf Und,
ich glaube, das hast du schon mal erzählt, dieses, aber erzähl doch mal,
genau,
ich weiß
und,
jetzt nicht.
Also der macht ein Chicken-Restaurant in den USA auf, also sowas wie KFC und versucht dort alles irgendwie bio, bla bla, also ne, alles bestzertifiziert, bio, organic, weiß ich nicht was, aber um mal zu zeigen, dass das auch nicht viel bedeutet, weil zieht das halt genau so auf, dass es so gerade die Richtlinien und Gesetze erfüllt und genauso ist es halt in der Industrie, ne? Wenn du irgendwie einen Stall mit, also der schönste Beispiel, das ich dabei hatte, war irgendwie so eine große Hühnerfarm, wo irgendwie in so einem kleinen Schuppen irgendwie, was weiß ich, ein paar tausend Hühner drin waren, die halt als Stallhaltung gelten und per Gesetz brauchen die dann irgendwie mindestens 5 Quadratmeter Auslauf oder so, dann ist an diesem riesigen Stall, der wirklich also so wie so ein halbes Fußballfeld groß ist, sind so 5 Quadratmeter Außenfläche mit einem kleinen Zaun dran gebaut und damit gelten die alle als freilaufend.
Ja, also, und da meine ich ja genau, da kommt der Punkt, wo der Gesetzgeber eingreifen muss,
ja,
ne?
Ja, ja. Ja, natürlich kann auch der Konsument mit abstimmen, aber auch hier ist es wieder für den Arsch, die Eigenverantwortung auf das Individuum abzuwälzen, weil es gibt genug Leute, die einfach nicht in der Lage sind, dort eine fundierte Entscheidung zu treffen oder eine moralische Entscheidung. Das muss der Gesetzgeber hinbekommen oder das müssen wir als Gesellschaft hinbekommen, dass der Gesetzgeber das hinbekommt und halt der Industrie dort dann die Daumenschrauben anlegt. Deshalb, wie gesagt, deshalb finde ich es so ätzend, wenn Leute andere Leute bei moralischen Fragen von oben herab verurteilen oder beurteilen. Finde ich zum Kotzen. So.
Kann ich komplett nachvollziehen, aber man hat das Gefühl, dass die Gesetzgeber uns in Anführungszeichen auch nicht schützen, oder?
Nein, natürlich nicht. Willkommen im Kapitalismus. Das ist, ne? Also ja, jetzt könnte man mir auch zum Beispiel vorwerfen, ne, ich urteile ja auch moralisch über andere, dass ich sage, wenn Leute die AfD wählen, sind sie Arschlöcher. Ne? Stehe ich halt.
Aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Nee. Das trifft sich nämlich gut, weil ich habe heute viele, viele Tweets von unserer lieben Freundin Trixi Storch. Grüße gehen raus, ein kleiner Hitlergruß für dich. Gelesen, die sich so darüber aufregt, dass anstatt, dass die Bundespolizei oder die Polizeikräfte insgesamt sich darauf zu versteifen, ein paar, ich glaube, wie hat es, ich war, es war aber Chupalla oder so, der es so genannt hat, ein paar rückwärtsgewandte Kaiserliebhaber und vernetzte Opas zu verhaften.
Waren es wie viele in Summe?
Es waren also insgesamt 3000 Einsatzkräfte. Ich weiß nicht, wie viele festgenommen worden sind, ehrlich gesagt.
Ja, aber also es waren ein paar, ne? Bei dieser.
Ja.
Vor allem es war ja sogar eine AfD-Politikerin dabei, oder? Oder eine ehemalige
Bundesabgeordnete. Es war eine ehemalige Richterin und eine Bundesabgeordnete, die offensichtlich auch den Umsturz unserer Bundesrepublik oder der Demokratie geplant hatte.
Ja.
Also. Völlig, ich weiß nicht, ob es Mickey war, aber...
Wie wir alle sehen an diesen Nachrichten ganz, ganz deutlich, die Terrorgefahr in Deutschland geht von Jugendlichen aus, die sich mit Klebstoff auf die Straße kleben oder eine halbe Tomatensuppe auf irgendein Gemälde werfen. Das sind die Terroristen, genau, die wir verfolgen
das
müssen.
Das sind die wirklich Gefährlichen, das sind die, gegen die wir vorgehen müssen. Und da wollte auch Trixi drauf raus, weil die hat sich auch wieder ein paar coole Gedanken gemacht und die ist ja, wie wir wissen, eine sehr kluge Frau. Und ich lese einfach mal ein paar ihrer exzellenten Gedanken vor, wo es größtenteils darum geht, wie man halt sich damit beschäftigen kann, aber nicht mit den bösen Ausländern, die dieses Land ja verstopfen. Und es ist, warte mal, ich guck mal, Dunkelflaute, wo strahlst du denn hier? AfD, ich muss immer kotzen, wenn ich die sehe. Ne? eine so abstoßende
also,
Frau.
Ne, auch da kann man sagen, man steckt ja in den Leuten nicht drin, die das für die Lösung halten. Ne? Aber denen fehlt offensichtlich einfach Bildung.
Also sie schrieb, Empathie. Wie wäre es mal mit einer bundesweiten Razzia, einem beispiellosen Kraftakt von BKA und GBA mit 3000 Beamten gegen die Bandenkriminalität der letzten Generation? Wenn Deutschland durchhalten will, dann geht es offenbar. Das stimmt. Ich würde auf jeden Fall auch die Leute, die Demokratie stürzen und den Reichstag stürmen wollen, vergleichen mit denen, die sich gegen den Klimawandel an der Autobahn festkleben. Da hast du völlig recht, Trixi.
Ja.
Es ist wirklich. Und ich unterstütze auch nicht alles, was die machen. Ich finde auch manche Aktionen unüberlegt, auch im Sinne von unüberlegt. Ich denke immer, Ja, die wollen Menschen aufrütteln. Akzeptiert. Verstehe ich, ist okay. Das Problem ist, Menschen aufrütteln, indem man sie wütend auf sich selbst macht und damit diese Wut auf das Thema überträgt, indem man beispielsweise Kunst zerstört, was ja nie klappt, weil die Dinger, die ganz teuren Mälse sind hinter Glas, aber man, trotzdem.
Die wollen ja auch nicht zerstören, halt einfach, die wollen ja nur aufmerksam machen, aber ich denke auch, also ich finde das auch ein wichtiges Thema, aber das ist der falsche Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, denn, und sich auf einer Schnellstraße festkleben oder auf Gleisen, genau, es schürt Hass. Es schürt Hass auf, also das, damals, als man sich vor Castortransporte geheftet hat, ne, und wo Leute sich einbetoniert haben auf den Schienen vor Castortransporten, das konnte ich nachvollziehen. Weil da war es ja ein isoliertes Problem, das sich auf beispielsweise Atommüll in Deutschland bezog. Mit der Argumentation, guck mal hier, das, was da vor sich geht, ist nicht in Ordnung. Wir zerstören die Zukunft unserer Ur-Ur-Urenkelkinder, indem wir das in irgendwelche Salzbergwerke kippen. Und ich mache mich jetzt hier mal an den Gleisen fest und behindere euch da drin. Natürlich hat nie das verhindert, dass ein Castortransport ankam, aber es wurde viel teurer, viel aufwendiger etc. Das fand ich nachvollziehbar. Ja. Aber bei der Nummer jetzt behinderst du halt den Normaldeutschen, den Bundesbürger.
Ja,
in einer Art und Weise, die niemandem hilft.
Das ist so ein bisschen so, als würdest du irgendwie, was weiß ich, in deiner Nachbarschaft irgendwie sagen so, komm, lass uns doch alle mal den Gartenzaun streichen, ist irgendwie wichtig, oder lass uns das Tor reparieren oder sonst irgendwas, und du findest, die Leute wollen nicht mitmachen, dass du denen dann auf den Sack gehst, indem du denen jeden Tag vor die Tür scheißt, und dann glaubst, dann werden sie mir helfen. Irgendwann, wenn ich genug vor die Tür geschissen habe, dann erkennen sie das Problem und helfen mir. Das ist doch bescheuert. Das
vor die Tür geschissen Beispiel ist natürlich wieder ein exzellent gewähltes Beispiel, aber du hast recht. Also genau so ist es ja. Also wenn du Leuten einfach die ganze Zeit vor die Tür scheißt, was soll das an Erkenntnisgewinn für irgendwen bringen?
Ja, die Leute sind dann einfach nur verärgert. Man macht man verdeutlicht weniger, also weder das Problem, dass es dringlich ist, und das ist es, gewinnt man Leute dafür, sich politisch damit zu beschäftigen, weil die Leute, die man damit erreicht, ne, die da stehen im Stau, die nicht weiterkommen oder so, ne, die hat man für immer verloren, weil die einfach nur Hass entwickeln, und die Leute, die das in den Nachrichten sehen, die werden auch nicht aufgerüttelt, die werden auch in erster Linie halt sauer, oder das Ganze wird im schlimmsten oder im besten Fall noch politisch ausgenutzt von der Gegenseite, ne, dass du dann irgendwie Leute hast, so hier, guck mal, da haben sich die Leute auf die Straße geklebt, und jetzt kam der Krankenwagen nicht durch und so, ne? Wusstest du, dass, ich glaube in Berlin ist es, dass Aktionen von Klimaaktivisten erfasst werden, wenn zum Beispiel ein Krankenwagen und so nicht durchkommt, dass das als Störung erfasst wird. Autofahrer, die Rettungsgasse nicht bilden, aber nicht.
Okay, aber das ist ja dann auch sehr tendenziös, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist objektiv. Nein, das ist total bescheuert. Natürlich ist das tendenziös. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie sowas politisch ausgenutzt werden kann. Und ich verstehe, die jungen Leute, die versuchen, damit ein Zeichen zu setzen. Ne? Ich war früher auch auf genug Demos und so weiter. Aber diese Form der Radikalität.
Als sie den McRösti zeitweise nur gemacht haben, da warst du einmal so richtig am Eskalieren.
Ich mag den McRösti leider nicht, aber als der.
Was? Der beste Burger, den McDonald's hier veröffentlicht hat?
Nein, das ist nicht der beste Burger.
Okay, der Podcast endet heute. Ja. Alter. Wenn der Rösti-Taler schön durch ist.
Big Tasty Bacon.
Der Big Tasty Bacon.
Der Burger, der nach mir benannt wurde. Big Tasty Bacon.
Aber, oh Gott, will ich gar nicht drüber nachdenken. Wenn wir mal drüber nachdenken, dass wir uns gerade über Kapitalismuskritik unterhalten und dann sagen, Massentierhaltung, echt richtig mies, richtig mies Massentierhaltung.
Wir sind moralisch verdorben. Nein, um nochmal darauf zurückzukommen, ich war früher selber auf genug Demos. Ich kann das auch verstehen. Ich finde das auch super, dass die Leute für ein Thema brennen und sich politisch engagieren. Ich finde Fridays for Future finde ich wichtig, finde ich super. Ich finde Protestaktionen, wo man sich auf eine Startbahn oder auf eine Auto, also auf eine Straße klebt oder so, die sind dumm. Das hilft niemandem, das hilft auch der Sache nicht. Das schadet der Sache meiner Meinung nach mehr, als dass es ihr hilft.
Glaube ich auch.
Naja.
Definitiv. Definitiv schadet das der Sache mehr. definitiv. Und es ist unüberlegt, es hilft nicht und es macht den Normalbürger nur wütend und ändert an dem Umstand, also es wird nicht ein Milligramm mehr CO2 oder weniger CO2 erzeugt wegen dieser Aktion. Nichts.
Ja, also vor allem, ich glaube auch, es bewirkt politisch nichts. Es macht, es bietet eher eine Angriffsfront für die politische
Sieht
Gegenseite.
Sieht man ja jetzt solche Gestalten wie Beatrix von Storch, die dann Klimakleber und so erfunden haben. Das ist doch, das bringt doch gar nichts.
Ja.
Also.
Ja. Wir sind übrigens vorhin, fällt mir gerade auf, weil ich hier meine Notizen aufmache, abgedriftet. Wir hatten vorhin ja ganz kurz über den Spiegel gesprochen.
Was für Notizen denn, Digi?
Einer von uns beiden hat Notizen, weil er den ganzen Mist hier auch schneiden muss später. Also ich habe keine Notizen, mir werfen andere und Leute Themen zu und ich habe eine lange Liste.
Ja, aber du machst dir Notizen?
Nein, ich mache mir keine Notizen. Ich habe eine Liste, wo mir Leute Sachen zuwerfen, weil ich die sonst in Instagram und so doch nie wiederfinde.
Aber du hast doch gerade gesagt, du bist abgerutscht. In deinen
Notizen. Nein. Wir sind vorhin abgerutscht im Thema, weil ich wollte dir eigentlich was erzählen aus dem Spiegel, was ich gelesen habe. Du erinnerst dich?
Bitte. Nein.
Super, du hörst also nicht zu, du Pisser.
Nö, nicht wirklich.
In Südkorea wird die Altersangabe von Menschen neu standardisiert.
Was?
Ja. Wodurch manche Leute jetzt bis zu 2 Jahre jünger werden als vorher auf dem, also in ihrem Pass. Beziehungsweise auf Papier. Denn andere Kultur in Südkorea wird anders gezählt. Und zwar hier wirst du ja ein Jahr älter, wenn du Geburtstag hast. Ne?
Ja.
In Südkorea werden alle ein Jahr älter, die in dem Jahr geboren wurden, und zwar am 1. Januar.
Was?
Ja.
Alle haben am 1. Januar Geburtstag.
Nein, die haben nicht Geburtstag, aber dein Alter zum Thema darfst du wählen gehen, darfst du Alkohol trinken und so weiter, richtet sich immer nach dem 1. Januar. Also die gucken quasi nicht auf die Monate. Wenn du 82 geboren wurdest, ne, egal, also erstmal wirst du mit einem Jahr geboren, du startest bei 1. Ne, die Reihe fängt nicht bei 0 an, sondern bei 1. Wenn du geboren wirst, bist du 1.
Du wirst mit 1 geboren.
Ja, also angenommen, du wirst am 1. Dezember 2020 geboren, dann bist du ein Jahr alt, wenn du geboren wirst. Und am 1. Januar des Folgejahres bist du 2.
Okay, in Nordkorea hat also noch nie jemand seinen ersten Geburtstag gefeiert.
Südkorea.
Ach, Südkorea. Okay, ich habe jetzt gedacht, das wäre wie so ein verrücktes
Nein, das ist
Kim-Ding.
Nee, das ist in Südkorea. Das ist halt so was Kulturelles. Also Alter wird da gezählt, halt nicht vom Geburtstag, nicht das genaue Datum, sondern einfach immer nur das Jahr. Also am 1. Januar werden die Leute ein Jahr älter quasi. Und das gilt auch nicht, also das ist, warum die das jetzt neu machen wollen, neu regeln wollen, standardisieren möchten, ist, weil es unterschiedliche Regeln gibt, je nachdem, worum es geht. Also bei den meisten Sachen ist es halt so, ne, wie gesagt, du wirst geboren, am 1. Januar des Jahres wirst du immer als ein Jahr älter gezählt. Du startest bei 1, außer wenn es darum geht, ob du Alkohol trinken darfst, da wird von 0 angezählt, aber auch wieder diese Nummer, dass du jedes Jahr am 1. Januar ein Jahr älter wirst. Und bei anderen Sachen wird tatsächlich das richtige Geburtsdatum genommen, so wie im Großteil der restlichen Welt auch. Und das soll jetzt vereinheitlicht werden. Ich fand das sehr witzig, weil ich diese Zählweise von Älterwerden sehr spannend fand.
Okay, das war mir alles komplett nicht bewusst.
Also mir auch nicht. Deshalb erzähle ich es dir, weil ich es interessant fand. Ich möchte ja deinen allgemeinen.
Aber was ist der Sinn dahinter? Was,
das hat nichts mit Sinn
nicht.
Zu tun, das ist kulturell. Das ist kulturell so gewachsen.
Ich verstehe es immer noch nicht. Also wenn man wird jedes Jahr am 1. ein Jahr älter dann.
Ja.
Ja. Feiert man denn dann Geburtstag?
Ich weiß nicht, ob die überhaupt Geburtstag feiern. Es geht da auch nicht um Geburtstag feiern, es geht eher um sowas wie, darfst du einen Führerschein machen, darfst du wählen gehen und ähnliches.
Ja, okay, das habe ich ja verstanden. Das wichtige Frage, absolut wichtige Frage. Was ist da eigentlich das Reglement? 18? Vermutlich 18.
Weiß ich nicht.
Oder darf man unter der Begleitung eines Elternteils ab 16? jetzt zeig mir mal deinen Ausweis. So, guck mal her. Oh, ich bin 16. Aber ich habe meinen Vater mitgebracht.
Ich finde es.
Reinhard, andere Kulturkreise. Ich hatte ja, habe ich doch mal erzählt, ich hatte einen, als ich im Zivildienst gearbeitet habe, hatte ich jugendliche Straftäter zu betreuen.
Ja.
Und einige davon kamen aus dem orientalischen Sprach- und Kulturraum.
Ja.
Und einer davon, den kannte ich noch aus der Schulzeit. Also der war mit mir zur Schule gegangen und war jetzt als positiv nicht abgeschlossener Abiturient ein jugendlicher Straftäter und hatte irgendwie 500 oder 600 Sozialstunden zu leisten. Das ist schon ganz schön viel. 500 Stunden, da bist du schon ein paar Wochen beschäftigt, so bis du die abgefegt hast, ne? Und er kam halt zu mir und meinte so, komm, wir kennen uns noch, komm, schreib die auf, die Stunden, und ich mache nur die Hälfte, aber den Rest, komm, schenke ich dir Kohle. Oder noch besser, wir gehen in Puff. Weiß ich noch
nicht. Das hast du mal erzählt. Das hast du
und
mal
dann,
erzählt.
Dann hatte er mir aber vorher Bilder seiner Vertrauten, Verlobten gezeigt und wie verliebt er ist und Baby ist auf dem Weg und so. Und, nee, warte mal, Baby war nicht auf dem Weg, das ist nämlich falsch, die Story, stopp, Verlobten, okay, sowas. Und dann sagte ich so, ja, aber wie, Puff, aber du hast mir doch Bilder von deiner Verlobten gezeigt. Er sagt, ja, die packe ich ja nicht an, wir sind ja nicht verheiratet. Ich so, okay, und dann gehst du ins Bordell dafür? Ja, ja, mein Vater bezahlt mir das. Und es war wirklich so, sein Vater zahlte ihm zweimal die Woche das Bordell, damit er die bisher nicht fleischlich gewordene Beziehung zu seiner Partnerin aufrechterhalten kann.
Das, ja, jeder wie er möchte.
Ja, jeder das wie er möchte.
Geht da natürlich auch nur in eine Richtung, ne? Wahrscheinlich. Die gute alte Doppelmoral.
Ich bin mir relativ sicher, dass sie sich keine Stricher nach Hause bestellt hat. Ah. Da wird ja sowieso mehr tabuisiert. Ich wüsste gern mal, was die Verteilung ist von dem Wahrnehmen von Prostitution nach Geschlechtern. Also wenn man es nur relational sehen würde, wie viele Frauen schon mal Prostitution wahrgenommen haben und wie viele Männer.
Oh, da gab's,
also in Anspruch.
Da hatte ich letztens irgendwo eine kurze Doku auf YouTube gesehen, die ich noch schauen wollte.
Einer, der Blitz-Illu zu Hause hat.
Ja, genau, einer, der Blitz-Illu zu Hause hat. Da ging es um quasi um männliche Prostituierte, also um Callboys. Was war denn das nochmal? Weil, also da ist ja auch bei, je nachdem, was war es denn? Tomatolix war das, genau. Da gibt's ja auch die Prostitution bei Männern im Bereich von, sagen wir mal, Drogenbeschaffung und so weiter, findet ja auch mehr im homosexuellen Bereich statt als im heterosexuellen Bereich, dass sich jetzt, sagen wir mal, eine Frau ein Stricher einsammelt am Bahnhof.
Ein Stricher einsammelt? Nee,
das habe ich bewusst so gesagt, weil diese Ecke der Sexarbeit sein soll, die halt nicht aus, in Anführungszeichen, freiwilligen Stücken, sondern die halt mit der Beschaffung von Drogen und Ähnlichem zu tun hat. Im Grunde, so, also Zwangsprostitution ist da das falsche Wort, weil da ja auch ein Zuhälter hinterstehen würde, sondern aus der Not herausgeborene Prostitution. Dass die bei männlichen Prostituierten eher im homosexuellen Bereich sich abspielt.
Aha.
Ja.
Okay.
Naja.
Aber grundsätzlich ist es so, dass wahrscheinlich Frauen, also heterosexuelle Frauen mit heterosexuellen prostituierten Männern,
ja,
dass das deutlich seltener vorkommt als in die Gegenrichtung.
Das weiß ich nicht, aber ja, davon würde ich ausgehen, tatsächlich.
Wahrscheinlich schon. Interessantes Thema, Reinhard.
Ja.
Soll ich dir was über Orcas erzählen?
Nein. Nein.
Doch, doch.
Ja, okay, doch. Dann erzähl mir noch was über Orcas, bevor wir zum Schluss kommen. Bitte.
Orcas sind ja die absoluten Apex-Predator dieses Globus. Ne? Das wissen viele gar nicht, dass das es kein größeres, mächtigeres und stärkeres Raubtier gibt als den Orca, den Killerwal. Und
ist der Killerwal nicht eher so ein Begriff, der in den 90ern oder 80ern oder so geprägt wurde? Also der Killerwal, so wie die Killerspiele? Ist das nicht so ein Begriff, der das gar nicht richtig beschreibt?
Oder? Also man nennt ihn den Schwertwal eigentlich, ja, aber es gibt in der Geschichte, hat man ihn auch den Mörderwal, den Killerwal oder den Butzkopf genannt.
Okay.
Wobei der Butzkopf klingt ein bisschen nach einem übergewichtigen Mann, der mit einer Halbglatze an einem Kiosk sitzt und immer den gleichen Satz sagt.
Ich finde, der Butzkopf klingt ein bisschen wie, weiß nicht, der Schwager vom Pumuckl oder so.
Der Putzkopf, da kommen wir wieder, der Putzkopf, du. Ja, da, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, auf die Killerwahlsache, worauf das zurückgeht. Ich wollte eigentlich nur kurz, ich hatte eine Doku gesehen über die verschiedenen Jagdvarianten, die sich ja von Killerwahlfamilie zu, also wir nennen sie jetzt nicht, wir nennen sie Killerwale, sondern Schwertwale, von Schwertwalfamilie zu Schwertwalfamilie unterscheiden. Und das ist schon Wahnsinn. Also das ist wirklich, wie intelligent die sind. Man hält sie ja bis heute bedauerlicherweise noch in Gefangenschaft. Ich habe auch schon mal auf Teneriffa, als ich 15 war, einen Orca in Gefangenschaft gesehen. Würde ich heute auch nicht mehr hingehen und auch mir nicht mehr anschauen. Aber ich hatte da jetzt auch nicht so die Wahl. Und das ist unfassbar. Also die Komplexität, ich weiß, das ist jetzt gerade zu spät ein Thema, aber das ist so, das ist unfassbar, wie klug diese Tiere sind. Also es gibt ein Video zum Beispiel, das auch millionenmal übers Internet geteilt ist, wo ein Orca einen Fisch, also in einem Delfinarium oder einem SeaWorld, einen Fisch nutzt, um einen Reiher anzulocken, den er dann frisst.
Ja, krass.
Allein das ist schon beeindruckend. Also er nimmt den Fisch, er spuckt ihn vor sich auf so eine kleine nasse Fläche am Rand des Beckens, wartet, bis Vögel dazukommen und schnappt sich den Vogel. Und er hat ganz offensichtlich verstanden, wie Ködern und Angeln funktioniert. Ne? Ja. Und die anderen Videos, wenn ihr euch mal Orcas Jagdstrategien im Internet anschaut, da verneigt man
auch,
sich, weil man denkt, das ist unglaublich.
So, die jagen ja quasi auch im, es heißt nicht Rudel, aber auch nicht Schwarm, oder? Also die
Schule.
Schule.
Die, bei Delfinen nennt man es Schule. Ich weiß nicht, ob man es bei Orcas auch Schule nennt. Aber ich glaube,
die
bei
jagen
allen Wahlen
in der Schule. Da gibt es auch das Maul.
Hat so einen ganz leichten Columbine-Charme, ja. Aber damit nichts zu tun. Nichts zu tun.
Ja.
Ja, ich weiß, also es gibt unterschiedliche Varianten und unter anderem gibt es ja die Orcas, die, ich weiß gar nicht, ob das Südafrika ist, ich weiß nicht, oder Kanada, die anlanden, um Robben zu jagen, also die wirklich mit diesem riesigen 7 Tonnen schweren Körper sich an Land werfen, also wirklich ins kniehohe Wasser und die Robbe vom Rand wegsnacken. Und das Beeindruckendste, was ich letztens gesehen habe, war in der Arktis eine eigene Orca-Schule, die das auch weitergeben an ihren, also die wirklich bewusst ihren Jungen das zeigen, wie es funktioniert.
Ja,
da, die Robben sind ja, man würde ja denken, die Robben sind sicher, wenn sie auf der Eisscholle sind. Und dann sammeln sich die Orcas auf der einen Seite der Eisscholle, schwimmen in einer Formation auf die Eisscholle zu, erzeugen eine Welle, die über die Eisscholle hinweg gleitet, und auf der anderen Seite warten die anderen Orcas schon auf die Robbe, die hinabgespült wird. Oder sie brechen die Eisscholle mit ihren Köpfen in Teile und lassen die Robbe dann wegschwimmen, und in dem Moment, wo sie, also ist unfassbar, was diese Tiere können, wo du so denkst, das ist so gehobene Intelligenz. Und also ich fand das extrem beeindruckend. Also wenn man sich darüber mal was anschaut, sehr empfehlenswert.
Ich glaube, man weiß so als Durchschnittsinteressierter relativ wenig über halt die Biodiversität in unseren Meeren und auch was für Tiere dort leben und wie intelligent die sind. Es ist halt die typisch menschlich arrogante Art zu denken, dass die intelligenten Wesen halt an Land leben. Na?
Ja, das ist eine absurde Arroganz. Also ja. Ich glaube, die meisten, so absurd es ist, aber es leben dort mindestens genauso viele kluge Tiere. Also es gibt ja sogar Theorien darüber, dass Oktopoden, also Oktopusse, Kraken etc., wenn sie nicht diese extrem kurze Lebensspanne hätte, weil Kraken leben nicht länger als 2 Jahre und sind nun mal durch ihre Physis aufs Meer beschränkt. Wenn die allerdings... es gibt Studien dazu, wo man sagt, wenn die in der Lage wären, deutlich länger zu leben, so lange wie wir Menschen, vielleicht wäre der Planet dann von Oktopussen beherrscht.
Ja.
Weil deren Fähigkeit zu lernen, deren Fähigkeit, Informationen weiterzugeben und sich zu adaptieren, ist unvorstellbar, ja. Und das Einzige, was sie immer eingeschränkt hat, ist, dass sie direkt nach der Paarung, nach 1,5, 2 Jahren, dann sterben. Es gibt einen sehr schönen Film, den man dazu gucken, Mein Freund die Krake, glaube ich, heißt der ist ein bisschen sehr ESO.
Ich glaube, den hast du sogar schon mal empfohlen.
Es ist wirklich gut. Ja. Also es geht um einen südafrikanischen Taucher, der sich mit einem Kraken anfreundet. Und ganz am Ende stirbt der Krake, so wie es der Life Circle nun mal ist, wird von einem Hai gefressen.
Ich dachte, er endet auf einer Pizza als Kalimari oder so.
Genau, ganz am Ende. Und dann entschloss ich mich, Polly zu essen. Und dann einfach so Schnitt. Es gibt auch diese Szene bei den Simpsons, wo sich Homer mit einem Hummer anfreundet und ihn am Ende isst.
Und,
ja. So, okay.
Und dabei heult, ne?
Ja, das genau, ist und dabei so heult.
Es gibt auf TikTok so ein, oder gab es mal so einen Trend, der einerseits sehr verstörend ist, irgendwie traurig, aber auch witzig, beziehungsweise die Realität halt vor Augen führt. Da siehst du so, ne, so eine grüne Wiese, da ist dann so eine Gans, die darüber läuft und so bock, 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 und so ein Typ, der die dann füttert und so, ne, also mit ihr spielt und so, und dann ist ein ganz harter Schnitt, ne, und dann siehst du, wie so wie halt so Brust in die Pfanne geworfen wird, gewürzt und so und wie dann irgendwie noch so die Entenfüße irgendwo rumliegen und dann, so TikTok-Videos gehen ja immer 3 Minuten, ne, das, oder maximal 3 Minuten, und dann ist das irgendwie, wenn das Video eine Minute geht, sind das so 40 Sekunden irgendwie heile Welt, bla bla bla, und dann ist so Schnitt, 20 Sekunden, zack, zack, zerhacken und aufessen, und das Video endet dann damit, dass irgendjemand quasi sich die Finger mit einer Serviette abwischt und das so wegschiebt.
Es
ist irgendwie böse, aber es ist halt die Realität, ne? Wenn du Fleisch isst, musst du dafür ein Tier sterben. Und das, ne?
Wenn man das jedes Mal vor Augen hätte, ne, die Welt wäre vorher Vegetarier, definitiv.
Ja, definitiv. Also ich versuche, was heißt ich versuche, das klingt mal so, als ob das eine schwere Last wäre. Ich versuche weniger Fleisch zu essen. Nein, ich esse bewusst nicht so viel Fleisch.
Du putzt dir jetzt morgens nicht mehr die Zähne mit Mett rein.
Nee, genau.
Seit einem Jahr hast du aufgehört, dir die Zähne mit Mett zu putzen.
Ja, und ich rühre meinen Kaffee auch nicht mehr mit einem Wiener um. Also wir wissen ja auch die wenigsten, daher der Begriff Wiener Melange. Man nimmt so ein Wiener Würstchen und rührt damit den Kaffee.
Oh Gott, ist das eklig. Ja, ich war gestern in einem veganen Restaurant und es war gut.
Ja, als ich in Indien war, habe ich fast nur vegetarisch gegessen. Das war das beste Essen, das ich je gegessen habe. Also du kannst, also vegetarisch und vegan kann man sehr, sehr gut kochen. Man kann aber auch jede Menge Scheiße vegan und vegetarisch kochen. Genauso wie ein
Wahnsinn,
Braten.
Ja, ich hatte gedacht, ich ernähre mich mal gesund, habe ich gedacht. Dann konnte man sich so einen Teller vollpacken mit allem Möglichen. Und dann habe ich halt so Linsensalat genommen, also Sachen, wo man sagt, gut.
Ja.
Und dann habe ich aber noch 2 Schläge Seitan in Erdnusssoße genommen.
Ja.
Und habe schon beim ersten Löffel gemerkt, okay, vegan bedeutet nicht gesund.
Ja,
weil
richtig,
ich habe gerade
meinen
kompletten
Irrglaube.
Körper ins Ungleichgewicht gestoßen. Ja. So. Also man merkte richtig beim Essen, wie ich fetter wurde. Es war
also
unglaublich.
Vegan oder vegetarisch zu essen heißt nicht, dass man gesund ist, ne? Weil eine Pizza Margarita ist auch vegetarisch.
Das stimmt.
Ja, Pommes genauso. Wenn du die irgendwie, Kaiserschmarrn, Pfannkuchen oder sonst was reinhaust mit dick Sahne drauf, ist auch vegetarisch. Dann kannst du ja sagen, komm, dann ist doch vegan, noch keine Eier, kein Honig, keine Milch und so weiter. Auch da gibt es mittlerweile genug Kuchenplätzchen, sonst was, was du dir in jedem Supermarkt holen kannst, was vegan ist. Und trotzdem ist das bei weitem nicht gesund. Oder dein Beispiel gerade, irgendwie Seitan mit gebratenen Nudeln, Gemüse und darüber schön dick Erdnusssoße, das ist auch alles andere als, ist sehr lecker und geil, aber ist halt nicht gesund. Ne? So, apropos gesund, ich habe Hunger, wir müssen mal langsam zum Ende kommen.
Du musst was essen, Reini.
Ich muss was essen, richtig. Ich muss an meinem Big Mac lutschen. So,
ich nehme den Song Crow von Baris Dan.
Ah, wir machen noch die Musiknummer.
Die Musiknummer. Sehr schön ist und ich habe jemanden in Gedanken bei diesem Lied und der ist schön, der Song. Schön traurig.
Ich muss gerade mal überlegen, was habe ich denn zuletzt gehört Schönes? Ah, es gibt ein neues Album von Comeback Kid. Ich hätte gerne was von dem neuen Album von Comeback Kid. Oder hatte ich das schon? Das hatte ich wahrscheinlich schon, ne? Heavy Steps oder so? Ja, das hatte ich wahrscheinlich schon. Das ist noch nicht alt genug.
Ich glaube, du hattest das neue Album von dir. Es ist faszinierend. Es gibt 1 Milliarde Bands auf der Welt und du gibst einfach immer die gleichen 3.
Nein, das stimmt nicht. Ich warte auf ordentliche neue Alben. Dann nehme ich King for a Day.
King for a Day. Von Comeback Kid oder ist das die Band?
Nein, das ist der Song.
Von Comeback Kid?
Nein.
Auch nicht?
Nein.
Muss ich die Band raten, Reinhard? Ist das hier so eine Art...
Es ist Pierce the Whale. Es ist ein komischer Name für eine Band, aber es ist...
Wo wir gerade über Orcas sprachen, spannend.
Ja, es ist nicht Whale, sondern ist egal. Such einfach nach King for a Day, pack es drauf oder ich schicke dir. Macht's gut.
Ach, es ging gar nicht um... Okay, tschüss. Das war die Tradition für diese Woche. Wir lieben euch. Ach so, wenn ihr Bock habt übrigens, ne, zu unseren Touren zu kommen. Reini ist ja nächstes Jahr wieder auf Tour. Ist das richtig, Reini?
Ja,
ja,
ne? Ja, ja, sind wir.
Richtig. Und ich bin auch wieder auf Tour. Das heißt, die fantastischen... Also meine Tour ist natürlich cooler, seien wir ehrlich. Und wenn ihr zu mir kommt, ihr habt noch ein paar Euro übrig, geht noch zum Reini, ist nicht so wichtig.
Bei
aber
uns gibt's die
wenn
cooleren
ihr,
Experimente und besser aussehenden
ja,
Physiker.
Du bist ein cooleres Experiment. Jedenfalls jetzt, wir sind eine Woche vor Reini, vor Reini Weihnachten. Wir sind eine Woche vor Weihnachten. Wir müssen die Leute jetzt dazu bringen, nochmal zuzugreifen. Also Klar. Wenn ihr jetzt für Oma, Tante Erika, den Hausmeister aus der Nachbarschaft oder so noch kein Geschenk habt und ihr sagt, was kann ich dem schenken? Ich wollte eigentlich diesen Giant-Size-Dildo von Dildo King haben, aber der ist ausverkauft, den gibt's nirgendwo mehr. Dann einfach Karten für unsere Shows schenken. Das wäre doch was, oder?
Capitalism, I'm doing my part.
Ich lebe davon, ja. Reini. Du nebenbei
ja,
auch, du
weiß,
dummes
ich
Schwein.
Ich auch, ich fühle mich trotzdem schlecht dabei. Außerdem,
du fühlst dich schlecht,
außerdem,
Leuten zu empfehlen, zu deiner Veranstaltung zu
ja,
kommen?
Ja, das fühlt sich irgendwie schräg an, weiß ich nicht.
Reini, hast du jemals den Begriff Promotion gehört?
Ja, habe ich. Aber der, ich sag mal so, unsere Tour verkauft sich auch so. Daher.
Was für ein dreckiger, fetter, dummer Bastard.
Mach's gut.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.